Eins der Lieder, die man öfter hören kann. Ich gebe ein Zeichen, dann geht's los. Sind wir soweit? Liebe Gemeinde, wenn einer ein Lied so singen kann und beschreibt, wer Jesus für ihn ist, dann hat jemand verstanden und irgendwie in sich selbst aufgenommen im Glauben. Jesus ist mein Mittelpunkt. Das Thema der heutigen Predigt ist, der Herr fügte neue Menschen hinzu. Ich gebe dem einen Untertitel, wie eine christliche Gemeinde wächst. Dazu habe ich einen Text aus der Apostelgeschichte 2 vorbereitet, die Verse 42 bis 47. Und entlang dieser Verse gebe ich einige Gedanken an euch weiter. Dort lesen wir nach der Übersetzung Neues Leben. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Menschen angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für dieses Wort, das wir gerade gehört haben. Wir bitten dich darum, dass du unser Leben mit diesem Wort ausleuchtest, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und da, dass du zu uns sprichst, dass dein Heiliger Geist dieses Wort belebt und uns greifbar macht, damit wir es auch nicht nur hören, sondern leben. Im Namen Jesu. Amen. Jesus ließ seine Nachfolger nicht als Einzelkämpfe weiterziehen, sodass jeder für sich gelebt hätte. Nein, die Idee war von Anfang an, dass ein neu bekehrter, neu gewordener Christ seinen Glauben in einer Gemeinde gelebt hat. Die Nachfolge Christi gibt es nicht privat, solo, einzeln, für sich. Sie hat nur einen Sinn, in einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, haben wir gelesen. An dieser Stelle merken wir, wie wichtig die Gemeinschaft unter den Christen ist. Die Gemeinde ist Gott kostbar. Doch wie genau entsteht diese Gemeinde? Wie kommt es dazu? Wie kommen die Christen zusammen? Wir werden im Folgenden das entfalten und verstehen vielleicht. In diesem Bibeltext stand zum Schluss: Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Die erste Gemeinde wuchs also. Wer tat hinzu? Wer bewirkte, dass neue Menschen in die Gemeinde kamen? Die Menschen schlossen sich nicht einfach der Gemeinde so an, sondern der Herr fügte neue Menschen hinzu. Im Matthäus Evangelium 16, Vers 18 sagte Jesus zu Petrus: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Es heißt nicht, auf diesen Felsen sollst du meine Gemeinde bauen. Ich, Jesus Christus, will die Gemeinde bauen. Die Gemeinde wird also nicht von Menschen gebaut, weder von Pastoren, Ältesten oder Missionaren, Hausleiter, sondern es ist ein Werk Gottes. Denn auch euch gilt die Verheißung und euren Kindern, lesen wir im Vers 39, und allen, die ferner sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Herzurufen wird. Alle Christen sind dazu da, damit Gott wirkt durch sie. So war es bei dir, bei mir, bei uns allen. Du hast dich nicht selbst als Mitglied dieser Gemeinde gemacht, sondern es war ein Wirken Gottes, ein Wirken des Heiligen Geistes. Wer tat hinzu? Gott, der Herr. Wen tat und tut immer noch der Herr hinzu? Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es handelt sich also um Menschen des Glaubens. Einige Verse davor, am Pfingstsonntag, predigte Petrus und er sagte im Vers 40, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Zur Kirche, zur Gemeinde gehören Menschen, die diesem Ruf zur Umkehr, zur Buße gefolgt sind. Und Petrus drückte dies wie folgt aus, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden. Das ist der Hinweis darauf, dass Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, bekannt, die Taufe nicht irgendwie widerwillig über sich haben ergehen lassen, sondern nein, das war ein Schritt, den sie ganz bewusst gegangen sind. Sie wollten das, weil sie glaubten. In dem Vers heißt es weiter, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das sagte Petrus. Kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes, von der hier gesprochen wird, ist die Kindschaft Gottes. Das ist eine Gabe. Der Heilige Geist hat es bewirkt, dass wir überhaupt zum Glauben gekommen sind. Zur Gemeinde gehören nur diejenigen, die durch diese Kraft der Neugeburt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es sind also keine Namenschristen, sondern das überzeugte, bekennende Christen. In Deutschland gibt es ca. 50 Millionen Menschen, die Mitglieder einer Kirche sind. Die Tendenz fallend. Vielleicht stimmt die Zahl nicht mehr so. Aber das bedeutet leider gar nichts, diese große Anzahl. Gott tut nur die zu seiner Gemeinde hinzu, die errettet wurden, die Buße getan hat, also umgekehrt sind. Diese Menschen sind, wie es im Hebräerbrief 12, Vers 23 heißt, die Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Frage ist, hast du Buße getan? Bist du umgekehrt? Hast du dein Leben auf Gott hin, auf Christus hin ausgerichtet? Glaubst du die Worte der Bibel? Zur Gemeinde Gottes gehören nur diejenigen, an Gott hingewandt haben, die Gott gerettet hat und die ihm auch in Wahrheit folgen. Wie baut der Herr seine Gemeinde? Als der Heilige Geist auf die Gemeinde am Pfingstsonntag ausgegossen wurde, fand eine gewaltige Erweckung statt. 3000 Menschen taten Buße, änderten ihr Leben, ließen sich taufen und sie wurden der Gemeinde hinzugetan. An einem einzigen Tag. Aber wie ging es weiter mit diesen Leuten? Hat man gesagt, dann tschüss, geht nach Hause und trink bitte fröhlich Wein oder so. Nein, das hat man nicht gesagt. Die große Verantwortung, die die Gemeinde von damals bekommen hat, war, sich um diese Menschen zu kümmern. Und da heißt es im Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wie baut der Herr seine Gemeinde? Das steht alles in diesem einen Vers. In der Lehre zuerst. Das steht auf ersten Stelle. Die Gemeinde ist eine Jüngerschaftsschule. Unsere Aufgabe ist, die neu gewordenen Christen zu lehren, ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen und Gottes Wort immer besser zu verstehen. Deshalb ist die Predigt kein Anhängsel im Gottesdienst. Es ist nicht irgendwas, was sein kann, aber nicht muss. Nein, das ist der Mittelpunkt. Die Lehre ist der Mittelpunkt in der Gemeinde. Die erste Gemeinde hungerte nach Gottes Wort. Sie wollten Gott in seinem Wort erfahren. Und Jesus sagte in Johannes 8,31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Oder nach einer anderen Übersetzung, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Menschen, die sich zwar Christen nennen, sich aber kaum für die Bibel interessieren, vielleicht gar keine zu Hause haben, sind demnach nicht wirklich Jünger Jesu. Wahre Christen lieben die Bibel. Sie gehorchen Gottes Wort und sie möchten immer mehr über ihren Erretter erfahren. Sie saugen Gottes Wort wie die Bienen den Nektar. Das könnt ihr heute beobachten, wenn ihr da in die Natur spazieren geht. So sollte es sein. Saugen Gottes Wort wie die Bienen den Nektar. Wo das passiert, dort geschieht ständig Pfingsten. Immer wieder macht der Heilige Geist dieses Wort lebendig. Und wir werden inspiriert. Und der Heilige Geist gießt das aus über uns, was wir benötigen. Also, wie wuchs die Gemeinde? Wie entwickelte sie sich? Wie baut der Herr die Gemeinde? Gottes Wort. Dann heißt es hier, in der Gemeinschaft. Gemeinde ist nicht nur eine Lehreinrichtung, sondern sie ist auch eine Familie. In Deutschland war bis zur Corona-Zeit Heimunterricht nicht so bekannt. In anderen Ländern ist das viel mehr verbreitet. Aber in der Corona-Zeit haben wir seinen Fokus bekommen auf Heimunterricht, Online-Unterricht und so weiter und so fort. Aber so ein echter Heimunterricht besteht daraus, dass die Eltern versuchen, ihrem Kind das beizubringen, diesen Stoff, was gerade in der Schule gelernt wird. Und da stehen sie in der Verantwortung. In einem solchen Fall bilden Schule und Familie eine Einheit. Und so lernt ein Kind. Eine Art Familienlernen. Und das hat eine enorme Erfolgsquote. Im Ausland zumindest. Intelligente, erfolgreiche Frauen und Männer gehen aus diesem Konzept hervor. Und ähnlich ist das auch in der Gemeinde Gottes. In der Familie Gottes. Da wird es auch gelernt. Da können wir auch das so tun wie die erste Gemeinde. Sie haben sich in den Häusern getroffen. Sie haben sich ausgetauscht über Gottes Wort. Sie haben dort Gottes Wort auch gehört. Diese Gläubigen blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie trafen sich im Tempel und in den Privathäusern. Nur so konnte man damals diesen 3000 Menschen beibringen, wie sie als Christen wachsen können. Das war die Einsetzung von Hauskreisen, kann man sagen. Oder von kleinen Zellen in der Gemeinde. Bibelkreisen. Egal wie wir das nennen. Und wir freuen uns sehr, dass wir in der Gemeinde auch solche kleinen Zellen haben. Und es ist nie genug von. Und wir gründen immer neue. Und wir denken uns als Älteste und Gemeindeleitung aus, wie können wir das noch besser machen? Dass sich die Gläubigen auch in der Woche in Kleingruppen treffen. Auf diese Weise kann die Gemeinde sehr groß sein und gleichzeitig eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, von der die Rede ist hier an dieser Stelle, aber grundsätzlich in der Bibel, wird mit einem griechischen Wort bezeichnet, Koinonia. Darunter ist kein geselliges Zusammensein zu verstehen. dass man sich trifft, um die Niederlage von Werder Bremen sich anzuschauen. Ja, oder den Sieg von BVB. Das war mein Fall gestern. Okay, man trifft sich nicht nur, um Fußball zu gucken oder zu musizieren oder was auch immer, sondern um einander am persönlichen Glaubensleben teilzuhaben. Oder um in der tieferen Beziehung zu Gott, zu Christus, zu wachsen. Wir erzählen einander. Wie geht das in der Nachfolge? Wie machst du das mit dem Gebet? Wie wirst du fertig mit den Schwierigkeiten? Wie wirst du fertig mit deiner Arbeitslosigkeit oder mit deinem Kurzarbeitgeld? Wir beten zusammen, studieren die Bibel, ermahnen und trösten und ermutigen uns und bekennen vielleicht auch unsere Sünden. Koinonia ist eine Gemeinschaft wiedergeborener Christen. Weltmenschen, die nicht an Jesus Christus glauben, können eine solche Gemeinschaft überhaupt nicht haben. Das geht gar nicht. Mit Koinonia hat uns Gott ein Geschenk gegeben. Man könnte das auch auf die Ehe übertragen. Wenn beide Eheleute Christen sind, da haben sie eine Ebene, um miteinander in der Bibel zu lesen, sich auszutauschen und auch so im Glauben zu wachsen. Dieser Austausch über deinen Glauben, über das, was in deinem Herzen passiert, wie Gott dort lebt, kann in einer Ehe, in der nur einer Christ ist, so nicht stattfinden. Aus diesem Grund sagt die Bibel, dass wir keinen Ungläubigen heiraten sollen. Vielleicht können wir jetzt verstehen, was es bedeutet. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wie viele Ehen kaputt gegangen sind, also oder das christliche Leben bei einem so flöten gegangen ist, weil der andere kein Christ war. Und irgendwann, um den anderen Gefallen zu tun, blieb man zu Hause und ging nicht mehr in die Gemeinde und wuchs nicht mehr im Glauben. Das beschreibt die Bibel so. Derjenige, der Christ ist, kann durch das gute Beispiel den anderen auch zum Glauben hinführen vielleicht. Aber das kann nicht so ewig bleiben. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt, also wachsen im Glauben. Keine Angelegenheit eines einzelnen Christen. Wir brauchen als Christen einander. Philipper 2,1: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wir brauchen persönliche Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Koinonia ist nur dann vorhanden, wenn jeder selbst persönlich Zeit mit Gott und dem Gebet im Studieren seines Wortes verbringt. Wie baut Gott noch die Gemeinde? Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen. Damit ist das Mahl des Herrn, Abendmahl gemeint. Wir versammeln uns hier in dieser Gemeinde einmal im Monat als ganze Gemeinde und feiern Abendmahl. Und das stand damals bei den ersten Christen in der Mitte ihres Glaubens, in der Mitte ihrer Theologie, in der Mitte ihrer Gemeinschaft. Welche Bedeutung hat das Abendmahl für mich persönlich? Habt ihr in der Corona-Zeit Abendmahl gefeiert? Vielleicht zu Hause, zu zweit, zu dritt. Eine Art Hausabendmahl. Es ist ganz wichtig. Es darf zu keiner Routinefeier oder einer liturgischen Angelegenheit verkommen, sondern es ist ein Herzstück unseres Glaubens. Beim Abendmahl werden wir an die wichtigsten Geheimnisse unseres Glaubens erinnert. Das wird belebt. Das erleben wir gemeinsam. Wie baut Gott noch die Gemeinde? Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Das haben wir gehört, als die Frage gestellt wurde, wie kann eine Gemeinde wachsen? Das gemeinsame Gebet in der Gemeinde, das ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Das ist ganz wichtig. Es ist sehr wichtig, dass jeder von uns persönlich betet. Aber es ist umso wichtiger, dass die Gemeinde auch betet. Es darf nicht verdrängt oder durch irgendwas ersetzt werden. Es ist notwendig. Wo der Heilige Geist ist, da wird es dort leidenschaftlich gebetet. Persönlich, aber auch in der Gemeinschaft. Manchmal wird uns erst später bewusst, wie Gott durch das oder was Gott durch das Gebet bewirkt hat. Wir dürfen aber nicht unklug sein, sondern die Spur der ersten Gemeinde verfolgen, von ihnen lernen. Man lernt nicht von den Deppen, sondern von den Besten. Und für uns sind die Besten die erste Gemeinde, die ersten Christen. Von denen wollen wir lernen. Lasst uns eine betende Gemeinde sein oder werden. Denn Gott erhört Gebet. Und ich denke, da haben wir eine ganz große Möglichkeit, um das auszubauen. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, das sind die Möglichkeiten, wie Gott die Gemeinde baut. Was lesen wir hier noch? Im Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Gottes Furcht oder Ehrfurcht vor Gott, das bezog sich nicht nur auf Christen selbst, sondern auch auf Menschen um sich herum. Wo der Geist Gottes weht, dort ist Gottes Furcht. Oder besser gesagt, Ehrfurcht vor Gott. Das muss nicht unbedingt Angst sein. Ehrfurcht ist viel, viel mehr als Angst. Das ist die Anerkennung der Größe Gottes. Doch wo nur Menschen am Werk sind, da ist viel Oberflächlichkeit und weniger Ernst. Das bezieht sich auf Gottesdienste, haben wir am Anfang gehört, da kann man Clown spielen auf der Kanzel, geht gut, ich kann es auch. Man kann alles Mögliche machen in der Gemeinde, Tanzkurse organisieren oder was auch immer. Das haben wir alles in verschiedenen Kirchen. Aber Gemeinde ist nicht eine Unterhaltungsshow. Und das Gemeindeprogramm ist nicht nur Zeitvertrieb, damit überhaupt Leute in die Kirche kommen. Darum geht es nicht. Ein Gottesdienst ist schließlich eine Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Das bezieht sich auf alle Gemeindeveranstaltungen, selbst in den Hauskreisen. Gottes Heiligkeit will und soll immer da sein. Da wird gebetet, da geschehen Zeichen und Wunder. Menschen zerbrechen vor Gott in ihrer Sündhaftigkeit, vielleicht in ihrem Stolz. Sie tun Buße, sie kehren um. Da aber, wo Heuchelei ist, kann es sein, dass Gott sein Gericht übt. Davon lesen wir auch in der Bibel. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde, lesen wir auch im Kapitel 5, Verse 11 und 13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Auf der einen Seite Furcht, Gottesfurcht, angesichts dessen, was Gott tat durch die Gemeinde, die erste Gemeinde. Auf der anderen Seite, die Leute trauten sich nicht, der Gemeinde anzuschließen. Vielleicht aus Angst vor Konsequenzen. Aber sie haben die Christen geachtet. Man achtet die Christen auf der einen Seite, andererseits hasst man sie vielleicht. Das haben die Christen schon immer erlebt. Im Stillen hat man sie bewundert, das war auch in den Zeiten des Kommunismus, aber in Öffentlichkeit wurden sie verfolgt. Gottes Furcht, das ist das. Sie hatten Gottes Furcht und sie teilten miteinander. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist auch die Liebe. Diese Liebe zeigt sich unter anderem darin, dass die Gemeinde, so wie die erste Gemeinde, die Bedürftigen versorgt. Alle Gläubigen waren zusammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Da freut sich ein Kommunist. Die Kommunen haben sich das zu ihrer Grundlage genommen. Das haben aber die ersten Christen getan. Es waren in dieser ersten Gemeinde viele, die ganz arm waren. Vor allem Witwen, die hatten keine Lebensgrundlage. Die standen am Rand der Gesellschaft, die waren verarmt. Man könnte heute sagen, viele Rentner waren dabei. Die mussten aufstocken. Eine solche Hilfe unter den Gläubigen, weil von dieser Hilfe hier die Rede ist in erster Linie, dürfen wir auch heute in der Zeit der Sozialhilfe nicht außer Acht lassen. Wir sind als Christen aufgerufen, einander zu helfen, in jeder Hinsicht, wenn es nötig ist, auch finanziell. Und wir dürfen es nicht alles dem Staat überlassen. Das wird oft vergessen. Viele Christen haben immer eine Ausrede, da gibt es Caritas dafür und diakonisches Werk und dies und jenes. Und ich gebe nichts zum Essen, gehen Sie zur Tafel oder zur Suppenküche in die Rickmarsstraße. Das ist ein Gedanke der Diakonie. Erlöste Menschen sind nie geizig. Sie hängen nicht an ihrem Besitz, sondern sie geben großzügig, damit Schwächeren geholfen werden kann. Ihnen sitzt sozusagen das Geld ein bisschen lockerer in der Tasche als den anderen. Dann fahre ich ein kleineres Auto vielleicht. Oder ich fahre nicht fünf, sondern nur viermal im Jahr in Urlaub. Okay. Also sie hängen nicht an ihrem Besitz. Und das ist immer notwendig. Wir lesen Jakobusbrief Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten, also es geht um Christen, und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Puh. Muss man schon tief einatmen und dann wieder nach einer Stunde ausatmen. Ja? Lasst uns einander in Not helfen. So wie die erste Gemeinde es tat, damit der Name des Herrn verherrlicht werden kann. Dafür wurden die ersten Christen auch bewundert. Das war ein Sozialwerk, kann man sagen, zu der damaligen Zeit. Und das Letzte, diese christliche Gemeinschaft lebte fröhlich. Das ist mir besonders sympathisch, muss ich sagen. Denn ich habe viel zu viele Gemeinden erlebt, bei denen einfach man nur Trübsal geblasen hat. Die ersten Christen waren voll Heiligen Geistes. Und deshalb waren sie auch fröhliche Menschen. Die sahen erlöst aus. Hallo. Und das dürfen wir auch heute noch. In den letzten Versen unseres Bibeltextes lesen wir, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und, passt auf, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie lebten ihren Glauben, ihre Gemeinschaft und ihre Liebe in großer Freude. Es ist erlaubt. Ist vielleicht für manchen eine Entdeckung, aber so ist es, so steht es in der Bibel. Sie aßen zusammen mit Frohlocken und Einfall des Herzens. Eine andere Bibelübersetzung sagt, sie aßen mit Freude und lauterem Herzen. Als Jesus geboren wurde, könnt ihr euch noch daran erinnern? Nein, ihr wart nicht damals auf der Welt, aber steht in der Bibel. Da kamen die Engel zu den Hirten und was sagten sie zu ihnen? Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Lukas 2, Vers 10. Jesus kommt auf diese Welt und Gott gibt uns, bringt uns damit eine große Freude. Die Vergebung der Sünden und Glaubensgewissheit des ewigen Lebens schenkt eine echte, überschwängliche Freude. Das ist der Grundton eines christlichen Lebens. Bei all dem, was wir am Schlimmen auch erfahren. Was auch das Alter mit sich bringt. Dass wir nicht mehr so hohe Sprünge bei der Freude machen können. Oder vielleicht, dass wir nicht drumherum lachen können, sondern nur ein bisschen sparsamer. Aber jeder kann es in jedem Alter. Eine geisterfüllte Gemeinde hier auf dieser Erde ist oder soll ein Vorgeschmack auf die Gemeinde des Herrn im Himmel sein. Eine Gemeinde, die voll Freude, voll Dankbarkeit, voll Erlösung und Heil ist. Komm und freue dich auch. Herzlich willkommen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft von fröhlichen Christen sind. Dass wir es auch feiern, wie sich neue Menschen retten lassen aus dieser verdorbenen Generation, wie das in der Bibel heißt. Dass sie Buße tun, dass sie der Gemeinde hinzugetan werden und wenn es möglich ist, tagtäglich. So möge es Gott uns auch schenken. Zusammenfassend, die erste Gemeinschaft der Christen hatte folgende Zeichen. Beständigkeit in der Lehre, in der Gemeinschaft und im Gebet. Gottes Furcht zeichnete die ersten Christen ganz stark aus. Sie teilten alles miteinander und versorgten die Bedürftigen. Und sie waren voll Heiligen Geistes. Deshalb konnten sie so fröhlich sein. Möge der Herr uns das alles schenken. Ich möchte beten und anschließend, wenn wir die Masken aufsetzen, dürfen wir auch ein Lied mitsingen, das gleich kommt.